60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute verabredet mit Antje Schunke von der Kunsthalle Rostock. Hallo Frau Schunke.
Ja, hallo von der Küste.
Wir wollen heute über einen außergewöhnlichen Künstler sprechen, den ich schon eine Weile kenne, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob den viele kennen. Er heißt Hans Ticher und die Kunsthalle Rostock hat eine große Retrospektive bis zum März 2026 in ihren Räumen. Ganz kurz, wer ist Hans Ticher und warum muss man ihn kennen?
Hans Ticher ist ein begnadeter Illustrator. Wahrscheinlich ist er über diesen Weg den meisten bekannt. Also viele sind mit seinen Büchern aufgewachsen. Also diejenigen, die, ich sag mal, in der DDR groß geworden sind, kennen seine Bücher, seine Illustrationen, die sehr humorvoll sind, sehr auf den Punkt gebracht, immer sofort wiedererkennbar. Also zum Beispiel auch im Magazin hat er eigentlich fast in jeder Ausgabe irgendetwas beigesteuert. Darüber ist Hans Ticher eigentlich sehr, sehr bekannt. Mittlerweile immer mehr bekannt wird er jetzt auch für seine Ölbilder, seine Malereien, also als bildender Künstler wahrgenommen. Und das haben wir zum Anlass genommen als Kunsthalle Rostock, um ihm eine große Retrospektive auszurichten.
In Rostock ist das erste Bild, was man in der Ausstellung sieht, ein Fischer. Das haben Sie gut geplant und es ist ein fantastisches Werk in Farbe. Aber warum hat er Fischer gezeichnet oder gemalt, Entschuldigung?
Ja, dazu muss man ein bisschen in die Biografie von Hans Ticher schauen. Er ist ja kein norddeutscher Künstler. Er kommt ursprünglich eigentlich aus Bodenbach. Podmogli heißt es auf Tschechisch. Das befindet sich heute in Tschechien. Heute kennt man das unter Děčín, also ganz in der Nähe von Dresden, deutsche Grenze, sage ich mal. Dort ist er geboren worden und hat ein deutsches typisches Schicksal erlitten. Er ist vertrieben worden als Kind mit den Enden des Zweiten Weltkrieges nach Schkeuditz in Sachsen gekommen mit seiner Mutter. Der Vater bleibt im Krieg und seine größere Schwester und er mit der Mutter sind dann dort in Schkeuditz, wo er zur Schule geht und Zeichenzirkel besucht. Er ist ein sehr talentierter Zeichner, schon als Kind sehr wach, sehr interessiert, auch vor allen Dingen an Büchern. Und er geht dann nach Leipzig und studiert dort Kunstpädagogik an der Universität in Leipzig. Und arbeitet dann auch in der Nähe von Leipzig als Kunstlehrer, aber er spürt, ich glaube, ich bin eher Künstler. Und das bewegt ihn dann dazu, nach Berlin zu gehen. Und dort ist ja die gerade frisch gegründete Hochschule für bildende und angewandte Kunst, Berlin-Weißensee, mit sehr renommierten Dozenten. Also wir kennen alle Klemke, ne, der im Magazin auch federführend war als Illustrator und Grafikdesigner, würde man heute sagen. Und Arno Mohr, der für Druckgrafik ganz berühmt und bekannt war, dort die Druckwerkstatt aufgebaut hat. Jedenfalls dort studiert er und in den Ferien, noch im Studium, fährt er sehr gerne an die Ostseeküste. Besonders nach Rügen und dort entstehen die wunderbaren Zeichnungen am Hafen von Lohme, kennen vielleicht einige auch, beliebter Urlaubsort, kleines verschlafenes Fischerdorf damals. Und dort zeichnet er morgens in gnadenloser Frühe die Fischer, wie sie sozusagen rausfahren und dann auch wieder heimkehren mit ihrem Fang. Und ich hatte ja die Gelegenheit, mit Hans Ticher auch persönlich jetzt mehrere Male zu sprechen. Und er sagt, oh, er hat da so große Dorsche gesehen, das hat man gar nicht mehr heutzutage in der Ostsee. Und da sieht man eben auch, wie von den 1960er Jahren bis heute sich da auch die Natur verändert. Aber er zeichnet dort und erfasst sehr, sehr analytisch die Fischer, also die, wenn man sich das Bild anschaut, ist ja sehr kubisch. Ne? Die Köpfe, die Körper, die Fische haben geometrische Formen und also auch sowas wie Kugel und Rechtecke und Quader und so weiter. Also sehr abstrahierend, und da sieht man schon in sehr, sehr früher Zeit, dass er bereits seine Form gefunden hat.
Er ist, wenn ich richtig gerechnet habe, 28, als er dieses Bild malt. Und Sie haben es gerade schon erwähnt, das ist so sehr kubisch, das ist sehr modern für 1968 im Osten Deutschlands. Hat er dann sowas ausgestellt damals?
Oh, das ist eine ganz kritische Frage. Tiecher beginnt in der Malklasse zu studieren in Berlin, und ein Professor war Walter Womacker, und wir befinden uns mitten in der Formalismusdebatte, im Streit darum, wie haben Künstler in der DDR zu malen. Und die Forderung vom Staat war eben, es muss figürlich sein, es muss natürlich den Staat huldigen, und die Freiheit wird summa summarum sehr stark eingeschränkt. Ein absolutes No-Go waren eben die klassische moderne, abstrakte Tendenzen, die so etwas wie Kubismus oder Expressionismus und dergleichen. Und Tiecher hat aber einen sehr starken eigenen Willen, sich künstlerisch auszudrücken. Und er sieht gerade in den Konstruktivisten, in den Kubisten und so weiter eine große Faszination und Vorbilder. Also zum Beispiel Fernand Léger ist ein bekannter Maler, oder auch Oskar Schlemmer. Also die Figuren erinnern ja sehr stark an diesen Bauhauslehrer. Also seinen Stil. Und tatsächlich ist es so, dass Tiecher diese Abstraktion seiner Kunst zugrunde legt. Und er merkt, dass er aber in der Malereiklasse dort nicht weiterkommt, weil er kann seine Kunst nicht so zeigen, wie er sie versteht. Und er wechselt in die Grafikklasse. Das heißt also, er entscheidet sich für die Gebrauchskunst, Gebrauchsgrafik, und nicht für die Malerei. Und das ist sein Rettungsanker, weil zum einen kann man in der Gebrauchsgrafik ein bisschen freier agieren, und zum anderen behält er den Kontakt zu seinem Malereiprofessor Kurt Roppel, den er heimlich konsultiert und der ihm sozusagen auch ermutigt, weiter so zu malen. Und die Bilder, die er malt, stellt er vorerst nicht aus.
Ein Bild, was auch 1968 entstanden ist, trägt den Titel »Die Friseuse«. Und darauf ist die Szene in einem Friseursalon zu sehen. Und manches, und zum Beispiel auch dieses, erinnern mich stark auch an Picasso.
Aha, das ist ja interessant. Okay. Ja, von der Farbigkeit könnte man das durchaus sagen. Also wenn man sich das Bild anschaut, dann steht dort eine blonde Frau mit einem rosa Kleid. Sie frisiert eine Hündin mit schwarzem Haar, die Augen sind mandelförmig, also wirklich so wie in Picassos, wie man das auf Picassos Bildern erkennt. Die Farben sind recht pastellartig gehalten. Es finden viele geometrische Formen statt, so wie wir das ein bisschen bei den Fischern kennengelernt haben, also Kreise, dann Schlangenlinien, Dreiecke, Kugeln und so weiter. Ja, also er bleibt sich treu in seinem Stil, kann man so sagen. Und interessant ist aber, finde ich, das Motiv. Also wie kommt man dazu, als Maler den Friseursalon zu malen oder eine Friseuse bei der Arbeit? Nun könnte man sagen, gut, in der DDR die Werktätigen. Aber das war so gar nicht in seinem Sinne, sondern es ist eher eine kleine Begebenheit. Hans Tiecher wohnte damals während des Studiums in Berlin im Prenzlauer Berg in der Riekestraße 28. Und wenn er dort aus seinem Fenster schaute, dann sah er auf einen Friseurladen. Und das ist ja im Prinzip wie eine Bühne. Und er schaute da öfter raus, und ihm entgingen eben so bestimmte Mechanismen nicht, die so typisch für Hans Tiecher sind. Der ist ja sehr analytisch. Und das sind immer so die gleichen Abläufe, ne? Waschen, schneiden, föhnen, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Und da hat er eben so bestimmte Muster herausgefiltert. Und Tatsächlich ist es so, dass in den 60er Jahren, also 1967, 68, taucht dieses Motiv auf und er behält es über Jahrzehnte, also teilweise bis heute sogar, gibt es immer wieder Motive, wo man frisierte Frauen sieht, also es sind immer frisierte Frauen. Ganz beliebt sind Lockenwickler oder diese sehr monströse Trocknerhaube, die vielleicht einige noch so vor Augen haben, die so typisch für die 60er, 70er Jahre waren. Und Tisha ist ja ein sehr ironisch denkender Mensch. Und er hat eben ganz stark auch mit dem Schönheitsideal oder den Schönheitsvorstellungen, die Frau ebenso hat, wenn sie zur Friseuse geht, dass sie natürlich ist die Erwartung schöner wieder rauskommt. Und es gibt ein sehr schönes Motiv von Hans Tiecher, wo er im Hintergrund des Friseursalons eine Abbildung zeigt. Da sieht man eine blonde Frau und sie erinnert an die Geburt der Venus von dem Renaissance-Maler Botticelli. Und das war ja auch ein Schönheitsideal, die Renaissance und so weiter. Und das ist so ein Augenzwinkern, ob dann die Frau nach dem Friseurgang eben dem Schönheitsideal tatsächlich auch entspricht oder auch nicht, ne? Also es ist ein kleines Augenzwinkern.
Sie haben gerade gesagt, er lebte im Prenzlauer Berg. Heute würde man sagen, ein alternatives Viertel. Damals war es ein Viertel. Man sah noch die Kriegsschäden teilweise, aber es hatte eine lebendige Kunstszene. War er Teil davon?
Ja, tatsächlich ist es so, dass der Prenzlauer Berg damals eine sehr beliebte und belebte Kunstszene hatte. Also beliebt, also war es bei den Künstlern, dort zu wohnen. Man konnte dort relativ günstig wohnen und teilweise waren auch Hausbesetzungen möglich, weil es gab viel desolaten Wohnraum, verlassenen Wohnraum auch. Und Tisha hatte sich eine Wohnung genommen und jedes Mal, wenn ein Bewohner, Mitbewohner im Haus auszog, hat er versucht, den Untermietvertrag zu bekommen und hat dann an seine Wohnung angestückelt. Das heißt, er hat dann zum Schluss fast 300 Quadratmeter Wohnraum verfügt, was ja Wahnsinn war, auch zur damaligen Zeit. Und hatte dort ein sehr großes Atelier, verschiedene Räume, Zimmer. Und ja, konnte dort sozusagen seine Kunst betreiben. Aber er war und ist eigentlich bis heute ein Einzelgänger, ne? Also er war nicht Teil der sehr lebendigen, quirligen Szene im Prenzlauer Berg. Er hat das alles wahrgenommen, aber er hat nicht aktiv sich in irgendwelche Gruppenaktionen oder Ähnlichem eingereiht oder Gruppenausstellungen.
Apropos Gruppe. Das nächste Bild ist ein Gruppenbild und es zeigt eine Mannschaft oder die Mannschaft. Es ist von 1975 und ich kenne auch noch ein paar Bilder von Tisha, die sich mit der Thematik Sport beschäftigen. Und hier sieht man eine Fußballmannschaft ohne Gesichter. Die Spieler haben keine Gesichter.
Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was ihm stark zu Last gelegt wurde. Also die Kritik an Tichas Sportbildern ist wirklich etwas, was sehr wichtig für seine weitere Entwicklung war. Also wir haben ja die Fischerbilder kennengelernt. Es gibt auch zahlreiche Strandbilder und halt die kuriosen Friseuse-Bilder. Und Tisha merkt, also er kann eigentlich nur unter dem Radar malen. Er malt nicht, um wirklich große Ausstellungen damit zu bestücken und öffentlich mit seinen Bildern aufzutreten, sondern er lebt eigentlich von seiner Gebrauchsgrafik, von seinen Illustrationen in Zeitschriften und Büchern und ist da auch sehr erfolgreich, das muss man sagen, ne? Wird ja mehrmals ausgezeichnet. Aber seine Gemälde führen ein Schattendasein in dieser riesengroßen Wohnung. Und er merkt aber, dass er mit Sportbildern durchaus auch mal den Weg nach draußen wagen kann. Und Mannschaft ist ein Bild, ein Gemälde, es ist sehr groß. Dieses Gemälde stellt er 1977 auf der 8. Kunstausstellung der DDR in Dresden aus. Und tatsächlich ist es so, dass es geht ja da auch immer eine Jury durch und ein Komitee, also offizielle Gruppen werden ja da durchgeführt, war ja ein Prestigeprojekt der DDR. Und das Bild findet sozusagen negativen Anklang eben aufgrund dieser Merkmale, was Sie gerade beschrieben haben. Man sieht ein Fußballtor und in diesem Fußballtor steht die elfköpfige Mannschaft mit ihrem Trainer in der Mitte. Sie sind lediglich durch die Nummer auf ihrem Trikot zu unterscheiden. Und der Sport war ja ein großes Prestigeprojekt der DDR, wenn man so will. Das war sehr, sehr wichtig, um international, national positiv wahrgenommen zu werden und auch als starker Staat wahrgenommen zu werden. Und Tichá gibt diesen Sportbildern, er malt ja sehr viele Sportbilder, er gibt ihnen keine Helden an die Seite. Also das sind keine verherrlichenden Sportbilder, wo der Sieger gefeiert wird, beziehungsweise wenn er gefeiert wird, ist es so stark übertrieben, dass man das als ein Affront empfindet. Und tatsächlich ist die Mannschaft in Dresden ein großer Zankapfel. Dieses Gemälde wird in einen Raum gehängt, der so ein bisschen ja abseits liegt und wo man auch mal eine Tür schließen kann, was auch getan wird, als Delegationen durchgeführt werden. Und dann gab es auch einen Artikel in einer Erfurter Zeitung, Tageszeitung war das sogar, wo sie den einheimischen Fußballclub in Erfurt interviewt haben und das Bild zeigen und sagen, na, was haltet ihr denn hier von diesem Bild? Und das war sehr negativ. Also es gab viel auch öffentliche Diskussion um dieses Gemälde. Und umso erstaunlicher ist, dass das Gemälde dann eben in die Kunstsammlung Weimar gelangt ist. Dort hat man das relativ bald nach der Ausstellung auch angekauft. Und von dort haben wir es auch für die Ausstellung in Rostock entliehen.
Für alle, die diese Kunstausstellung weder kennen noch erlebt haben, das muss man sich vorstellen, das war so die Documenta des Ostens, will ich es mal bezeichnen. Also es war so ein Überblick und eins von den Bildern ist eben die Mannschaft. Ich finde das ganz wunderbar, weil in der Mitte steht noch dieser Trainer und der hat als einziger einen Mund und lacht.
Genau, das ist, soll dem Ganzen eine Fröhlichkeit geben, aber es wirkt doch irgendwie sehr ironisch. Also es ist auf keinen Fall etwas, wo sich eine Fußballmannschaft so porträtiert wissen möchte. Und interessant ist, dass dieses Bild ja nicht nur in der Kunstausstellung der DDR für Furore gesorgt hat, sondern es hat noch eine weitere Geschichte, die in die Nachwendezeit geht. Und das finde ich auch sehr interessant. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an diese skandalöse Ausstellung, die in Weimar stattfand, mit dem Titel Aufstieg und Fall der Moderne. Hier wurden ja Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus der DDR also ein Stück weit gleichgesetzt mit nationalsozialistischer Kunst, ne? Also Propagandakunst. Und auf Bauzäunen waren Folien gespannt und darauf hingen dann die Gemälde. Also es war auch eine sehr diskreditierende Inszenierung der Ausstellung. Man erinnerte sich so ein Stück weit an die Kunstausstellung Entartete Kunst 1937 und Tichá hat das mit Missbilligung gesehen, was da mit seinem Bild passiert. Und er hat dann den Direktor Rolf Bothe angeschrieben. Und ich möchte das gerne mal zitieren, weil ich das wirklich auch sehr charakteristisch für Tichá finde. Er schrieb damals in einem Brief: Sie haben mich in einer Reihe mit denjenigen Malern gedrängt, die in der DDR ihren Nutzen aus dem System zogen. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie mein Bild aus dieser Schau entfernen. Zitat Ende, Hans Tichá, O-Ton. Ja, es heißt, er hat sich ganz stark gegen diese Vereinnahmung gewehrt und tatsächlich wurde das Bild dann auch auf seinen Wunsch hin entfernt. Also das Bild ist ja eigentlich in seiner Entstehungszeit 1975 eben sehr ironisch und auch kritisch mit dem DDR-Sport umgegangen. Und dann eben in dieser Nachwendeausstellung vereinnahmt zu werden, das konnte Hans Tichá auf keinen Fall akzeptieren.
Auf jeden Fall. Und zumal, wenn man ihn dann neben Sitte oder andere hängt, den sozialistischen Realismus, damit hat dieses und andere Bilder überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, ich würde da gleich mal anschließen mit dem nächsten Bild, was wir uns für unseren kleinen Rundgang ausgesucht haben. Das hat den schlichten Titel Mauer. Und man sieht eine Mauer, einen Grenzzaun und in der Bildmitte einen Soldaten.
Ja, dieses Bild. Also wir haben auch eine Zeichnung, die wir in der Ausstellung dazu zeigen, die Zeichnung zeigt eben einen sehr schmalen Durchgang, sowie diesen Sicherheitsstreifen, den es ja praktisch rund um die Mauer gab. Also die Betonmauer, dann diese verschiedenen Kies, Wege und so weiter. Und darin bewegt sich eben ein Uniformierter, ein Soldat mit einem Musikinstrument, einer Querflöte. Und davor ist ein anderer Soldat, der salutiert. Das Ganze hat so eine Fröhlichkeit in einem sehr ernsten Todesstreifen, wenn man so will. Und man muss wissen, also das Bild ist 1983 entstanden. Und das ist einer der berühmten Politbilder, die Hans Ticher ab 1978, 79 beginnt zu malen. Diese Bilder sind hochgefährlich, weil sie Dinge thematisieren, die der DDR-Staat überhaupt nicht gern gesehen hat. Also sie sind kritisch gegenüber dem DDR-Regime, gegenüber von Ritualen, von Einrichtungen wie eben der Mauer. Und zum Beispiel in der Fotografie war es ja auch verboten, die Mauer zu fotografieren. Und so kann man sich vorstellen, dass auch in der Malerei es nicht akzeptiert worden wäre. Ne? Hätte man dieses Bild gefunden, ist klar, dass Ticher mit Konsequenzen hätte rechnen müssen. Und deswegen versteckt er diese Bilder in seinem großen Atelier in der Riekestraße. Und er unternimmt auch Vorsichtsmaßnahmen, indem er die Bilder, also einmal mit dem Bildmotiv zur Wand dreht und auch kleine Zettelchen hineinsteckt, so dass er immer sieht, falls jemand doch heimlich da war. Denn er musste damit rechnen, dass in seiner Wohnung auch während seiner Abwesenheit Durchsuchungen oder Ähnliches stattfand. Die Erfahrung wurden ja gemacht und er hat so ein bisschen James Bond-mäßig die Tür auch so präpariert, dass man erkennen konnte, ob jemand da war oder nicht, ne? Und diese Motive, diese Politbilder waren sehr, sehr gefährlich für den Maler selbst. Und gerade Motiv Mauer kritisiert ja sehr stark diese ernste Todeszone, die hier mit einem sehr heiteren, ja, wie Zapfenstreich sozusagen durchschritten wird. Das sieht man ja auf dem Gemälde. Das ist sehr farbreduziert, ne? Es sind dominierend die Grautöne der Uniform und der Mauer. Einzig der blaue Himmel und die goldenen Schellen an den Musikinstrumenten, die sind also ein farbgebendes Element. Und Ticher hat eben zahlreiche Politbilder gemalt und hatte auch, da haben wir auch Zitate von ihm gefunden, hatte auch sich sozusagen einen Zettel gemacht mit den wichtigsten Dingen, die er in seinem künstlerischen Leben machen muss. Und auf einem stand noch zu DDR-Zeiten, dass er unbedingt diese Politbilder vernichten muss. Das heißt, wenn er das getan hätte, hätten wir heute gar nicht mehr diese Zeugnisse, weil er war sich der Brisanz dieser Werke natürlich bewusst.
Was ich an dem Bild faszinierend finde, ist auch diese ja präzise Art der Beobachtung, denn dieser kleinere Soldat hat noch einen Sowjetstern sowohl auf der Mütze als auch auf einem Schild oder einer Trommel. Das weiß ich jetzt nicht so genau, was das ist. Aber das war natürlich klar, dass neben den NVA-Soldaten halt der in Anführungsstrichen die sowjetische Armee dann mit dahinter stand.
Ja, natürlich. Also das war ja der große Bruder, wie es immer im Wortlaut offiziell hieß. Und es gibt auch wunderbare Bilder, die Ende der 80er Jahre entstanden sind. Eins meiner Favoriten ist auch Der Kuss, heißt es. Da sieht man, wie sich die zwei obersten Staatschefs, also einmal der Sowjetunion und einmal der DDR, sich innig küssen. Bekannt ist ja auch dieses Mauermotiv, also auf der Berliner Mauer, wo Brezhnev und Honecker sich küssen, währenddessen es hier bei dem Motiv von Hans Ticher in einer sehr popartigen Manier ist es Gorbatschow und Honecker. Und das ist schon das Ende der DDR 1989 entstanden.
Bevor wir den Sprung dahin machen, würde mich noch interessieren, haben Sie ihn mal gefragt, ob er nicht Angst hatte? Sowohl beim Anfertigen dieser Werke als auch dann beim Aufbewahren?
Ja, wir haben uns viel über diese Bilder und die Zeit unterhalten. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Ticher ein Einzelgänger war. Und das gab ihm den Vorteil, dass er natürlich selber bestimmen konnte, ne, wer wusste von den Bildern. Und es gibt auch Zeugnisse von ihm, wo er geäußert hat, es wussten im Prinzip nur seine Frau, sein Lehrer Kurt Roppel, ein Freund und er von diesen Bildern. Ne? Also er hat das sehr, sehr klein gehalten, den Kreis. Und für ihn waren diese Bilder zu malen auch ein Überlebensmittel, wenn man so will. Ne? Weil ich meine, in einen Staat aufzuwachsen, den man immer mehr auch kritisch sieht, das muss man erstmal aushalten. Und er hat sich ja bewusst entschieden, da zu bleiben. Er ist ja eben, wie gesagt, im gebrauchsgrafischen Bereich durchaus sehr erfolgreich und preisgekrönt gewesen und hatte ein gutes Auskommen. Ne? Aber ihm war auch wichtig, seine Gedanken und Empfindungen auch in diese Bilder zu packen, die er eben nicht offiziell zeigen konnte. Also er sagte nicht unbedingt, dass er in dem Sinne Angst hatte, aber er war vorsichtig und es war ihm ein Bedürfnis, diese Bilder zu malen.
Ein Bild, was auch weitgehend politisch gesehen, gelesen werden kann, ist der Klatscher. Aber es hat noch eine Besonderheit, und zwar es stehen zwei Jahreszahlen dabei, 1982 und 90. Warum das?
Ah, da haben Sie ja sehr genau hingesehen. Ja, tatsächlich ist bei dem Gemälde der Klatscher, gibt es sozusagen einmal die Entstehungszeit in den 80er Jahren, wo er das Motiv aufleben lässt. Es taucht in vielen Variationen auf. Und einige seiner Politbilder, worunter der Klatscher ja auch zählt, vollendet er tatsächlich erst in den 90er Jahren, also 1990, 91, weil er dann eben auch das politische Klima empfindet, hier jetzt etwas zu Ende führen zu können, was ihm doch wichtig ist. Und deswegen gibt es diese beiden Datierungen auf dem Bild, also ist in der Zeit der DDR angefangen worden und in der Wendezeit hat er das zu Ende geführt. Es war ihm dann doch wichtig. Also ich nehme an, dass er da auch sehr froh war, dass er die Bilder nicht zerstört hat, sondern dass sie jetzt auch Zeugnisse sind für einmal den Mut, den er hatte, so etwas zu malen, aber auch, und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar als Kunstkonsumentin sozusagen, diese bissige Ironie, diese wunderbare, herrliche Art, sehr pointiert Dinge sichtbar zu machen, die man nicht unbedingt aussprechen durfte. Und er hat ja noch etwas gemacht, was vor allen Dingen bei dem Klatscher und bei einem weiteren Motiv, wo wir da auch Quellen gefunden haben, nämlich der Hochrufer. Er hat Zeitungsausschnitte gesammelt und auch das, sagte er mir, war in der DDR nicht erlaubt, weil man dann eben sehr schnell nachweisen konnte, ja, dass es sehr viele Konstrukte von oder Konstruktionen von Realitäten gab, dass es sehr viele Wiederholungen gab und genau dieses Phänomen dieser Wiederholung, das hat eben Tiche anhand dieser Zeitungsausschnitte deutlich gemacht. Und er ist ja jemand, hatte ich ja schon gesagt, der sehr analytisch arbeitet. Das heißt, er hat beobachtet, es gibt immer wieder diese Figur der Klatschenden, also klatschende Menschen auf Parteitagen, bei Demonstrationen. Also die Tribüne, ne, war voller klatschender Menschen, aber auch die Demonstranten haben geklatscht oder eben diese Hochrufe gemacht mit der erhobenen Hand, der erhobenen Faust. Und das ist ein Typus, den hat er herausgearbeitet und in seiner typischen Art und Weise mit diesen kubischen Formen auf das Wesentlichste reduziert, abstrahierend und hat einen Typus geschaffen, den jeder DDR-Bürger kennt.
Aber ich glaube auch diejenigen, die im Westen leben oder gelebt haben, kennen das, wenn man diese Bilder von diesen Parteitagen sieht, damals mit Erich Honecker und die SED, heute in Moskau, in Nordkorea, in China. Wir müssen, glaube ich, noch ganz kurz sagen, in der Bildmitte, zentrales Bildmotiv, sind klatschende Hände, dahinter eine Figur mit einem ganz kleinen Kopf.
Genau, also da könnte man jetzt sagen, dass man in totalitären Systemen vielleicht auch das Denken zurückstellt und eher funktioniert und dass das natürlich auch Mechanismen sind, wie solche Systeme auch funktionieren, dass sie eben angewiesen sind auf die Massen, die auch folgen.
Er hat ja diesen wunderbar ironischen und auch kritischen Blick nicht verloren. Er hat dann ein Bild, was es auch bei Ihnen in der Ausstellung gibt, gemalt, es heißt, es wächst zusammen und ist von 91 und es ist so fast eine Collage.
Ja, also da sprechen Sie auch ein wichtiges Merkmal an, was bei Hans Tiescher immer wieder fällt, wenn man versucht, seine Kunst einzuordnen. Da kommt ganz oft der Begriff, ah, das ist ja einer der wenigen oder der einzige der Pop-Art in der DDR als Vertreter zu zählen ist. Also Hans Tiescher ist der Pop-Art-Vertreter der DDR, wird das häufig so artikuliert. Und er selber sieht das nicht ganz so, möchte sich da nicht unbedingt in eine Schublade schieben lassen. Aber wenn man jetzt mal überlegt, was ist Pop Art? Also guckt man nach Amerika, England oder in die Bundesrepublik Deutschland. Es war ja ein internationales Phänomen der 60er, 70er Jahre. Und dann erkennt man tatsächlich einige Dinge, wo man sagt, ja, die sind ähnlich, was Hans Tiescher macht. Also dieses Kollagieren, also verschiedene Elemente aus verschiedenen Kontexten neu zusammensetzen. Dieses Konsumkritische, auch Politik wird kritisiert. Dann eben dieses Typisieren und immer wieder das Wiederholen des Motives, so wie Andy Warhol das ja gemacht hat bei Marilyn Monroe oder den Campbell-Soup-Dosen oder auch Elvis Presley und so weiter. Das kann man auch finden, aber man muss eben auch sagen, dass Hans Tiescher zur Zeit der Pop-Art, als die geboren wurde und auf die Welt kam, dass das eben gar nicht in seinem Fokus war, weil er darüber nicht so viel Kenntnis hatte. Es gab ja in der DDR nicht unbedingt die Möglichkeit, sich aktuelle Ausstellungskataloge zu besorgen. Das ging später vielleicht in den End-70er Jahren, aber am Anfang war man doch sehr isoliert. Also Hans Tiescher war sehr, sehr interessiert und hat immer auf der Leipziger Buchmesse versucht, bei den internationalen Buchständen zu gucken, was die so machen. Aber tatsächlich bei Es wächst zusammen ein großformatiges Bild in der Ausstellung von 1991. Da sieht man eben mit Hilfe der Collage, also es sieht aus wie eine Collage, ist aber alles mit Pinsel und Ölfarbe gemalt, verschiedene Elemente, die wir aus der Popkultur kennen, also der Werbewelt zum Beispiel. Also wir sehen ein ganz großes blaues, ein Namenszug, da steht Aldi. In der Mitte, es lebe Aldi, ist sozusagen ein bisschen überdeckt. Eigentlich stand da wahrscheinlich, es lebe die DDR, aber weil ja nun alles zusammenwächst, was zusammengehört, gibt es eine Mischung quasi aus diesem Sprech, es lebe. Oder man sieht zwei Bananen, die links und rechts von zwei Händen, die sich schütteln, platziert wurden. Das erinnert natürlich ein bisschen an das Emblem der SED, ne? Diese sich schüttelnden Hände. Und die Bananen in der gelben Farbe erinnern vielleicht an Hammerzirkel und den Ehrenkranz, der das die Nationalfahne schmückte. Und tatsächlich ist ja auch die DDR-Fahne unten links zu sehen. Und so hat er verschiedene Dinge kombiniert. Es gibt zum Beispiel auch etwas, vielleicht erinnern sich da einige DDR-sozialisierte Menschen noch daran, also diese ganze Werbewelt, auch mit diesen Sexangeboten, ne, was es gab, das thematisierte Hans Tiescher auch hier in dem Bild, in dem er eine nackte blonde Frau zeigt und eben auch Schrift drüber legt. Also Tiescher arbeitet ja auch viel eben mit Bild- und Schriftelementen und das kann man hier auch sehr gut sehen. Also es lässt sich unheimlich viel finden und jeder kann sicherlich mit bestimmten Parolen etwas anfangen. Eine berühmte Parole ist auch, wir sind das Volk. Das ist auch hier kombiniert, gleich unter Aldi kann man das finden. Also eine sehr bunte, provokante Mischung.
Und dann gleich noch mit den Ziffern 99,9%. Mich erinnerte das immer an die Jubelberichte über die Planerfüllung, aber vielleicht ging es da auch um die 99,9%, die wir jetzt vereinigt sind.
Möglicherweise. Also er lässt da auch ein bisschen Spielraum, ne? Also man kennt ja auch von der Preisgestaltung her 99,9 Euro oder so. Aber sicherlich spielt das auch auf Wahlen an und wir haben uns ja alle größtenteils entschlossen, dass wir dem Beitritt der DDR sozusagen zur Bundesrepublik in der Wiedervereinigung dem zustimmen.
Hans Tiescher ist im Jahr 2025 85 geworden, arbeitet noch und ein recht aktuelles Bild haben wir uns noch ausgesucht. Das finde ich auch fantastisch. Es heißt Vox Populi und zeigt einen Menschen mit einem Megafon. Aber das ist noch nicht alles.
Ja, das ist ein sehr aktuelles Bild von 2024. Der Titel verweist ja, ist Latein, bedeutet die Stimme des Volkes. Und wir sehen in der typischen Manier von Hans Ticher eine stark reduzierte Person, die also im Prinzip auch nur eine Kugel als Gesicht hat. Und vor dem Gesicht trägt sie ein Megafon. Also das ist die verstärkte Stimme des Volkes, die hier zum Tragen kommt. Und ich finde es halt sehr spannend, dass Ticher immer noch mit seinen 85 Jahren das Bedürfnis hat, sich künstlerisch zu äußern, indem er halt in seinen Bildern aktuelle gesellschaftliche Dinge beschreibt oder sichtbar macht. Also es heißt, er nimmt wahr, dass es wieder eine sehr starke Sichtbarkeit der Bevölkerung auf der Straße zum Beispiel gibt und dass bestimmte Worte skandiert werden. Es gibt ein aktuelles Gemälde, wo er auch sagt, wir sind jetzt das Volk. Das ist auch sehr interessant. Oder auch er agiert mit Begriffen, sowas wie Wutbürger, so heißt auch ein Gemälde. Also das sind alles so Hinweise darauf, dass er noch sehr, sehr aktiv wahrnimmt, was passiert in unserer Gesellschaft aktuell und wie verhalten sich die Menschen, ne?
Zumal aus diesem Megafon oder Lautsprecher dann auch noch eine Faust rauskommt, was mich sofort an soziale Netzwerke denken lässt und wie dort der Ton verroht.
Absolut. Also das ist auch nochmal so ein Hinweis darauf, dass es in dieser sehr lauten Sprache von der Straße, sage ich mal, gar nicht unbedingt um Austausch von Argumenten geht, sondern dass also einmal der Lauteste gehört wird sozusagen und aber auch die gewalttätige Sprache, also die verbal oft wie ein Faustschlag ins Gesicht ist. Und das ist sicherlich auch etwas, was man in den sozialen Medien sehr stark wahrnehmen kann, was auch oft kritisiert wird. Und wo es ja mittlerweile auch Reaktionen vom Staat aus gibt, dass da reglementiert wird, dass da auch eingeschritten wird und so weiter. Und das ist mit einer sehr, sehr einfachen Bildsprache für jeden verständlich von Hans Ticher auf die Leinwand gebannt worden.
Hans Ticher sollten Sie sich anschauen in der Kunsthalle Rostock. Das gibt's noch bis zum 15. März 2026 zu sehen. Werke aus ja mehr als 6 Jahrzehnten in Ost und West und Gesamtdeutschland. Und wer es nicht nach Rostock schafft, der kann das Werk, die Ausstellung von Hans Ticher auch im Neuen Museum Nürnberg sehen. Vom 27. März bis zum 14. Juni 2026. Liebe Frau Schunke, vielen Dank. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und zuletzt würde ich Ihnen noch diesen wunderbaren Katalog ans Herz legen. Da sind viele Sachen drin. Man erfährt vieles über den Künstler, was ich auch noch nicht wusste. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.